Ja, hallo und herzlich willkommen am Euro-Stammtisch. Es geht in die heiße Phase in der Vorrunde. Das Spiel gegen die Niederlande steht vor der Tür und Andi Ogris hat keine Kosten und Mühen gescheut, sondern hat seinen ehemaligen Kumpel, Mitspieler, Trainerkollegen, den Erik Horry, eingeladen. Erik, hallo am Stammtisch.
Hallo, danke der Einladung.
Du bist prädestiniert, wenn wir über die Niederländer reden. Wir sagen immer Holländer, aber jeder weiß, Holland ist eigentlich eine Region innerhalb der Niederlande. Mhm. Deswegen ist die Niederlande und viele fragen, warum sind das nicht die Holländer? Ja, die Holländer leben in der Niederlande, also das ist geschichtlich und überhaupt so also ein bisschen Geschichte. Du bist Vorfahren aus Surinam.
Jawohl.
Das hat man heute auf lola1.at einen großen Artikel von Simon Uhrhofer, die ganze Verbindung zwischen Surinam und Niederlande, ein kleines Land mit großartigen Fußballern. Wir kennen alle Gullit, Van Basten, Rijkaard, Seedorf, wie sie alle heißen. Also richtig geniale Fußballer zu der Zeit, wo wir auch noch
Fußball Vanenburg.
Auch.
Ich glaube, auch Surinam.
Es gibt jede Menge. Also diese Verbindung Fußball, Surinam, Niederlande ist schon eine sehr spezielle. Ja. Jetzt versuchst du es auch ein bisschen in die andere Richtung zu machen, weil Surinam als Fußballnation selber eigenständig sich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren möchte und der Wunsch wäre, gegen Holland zu spielen, dann in der nächsten WM-Vorrunde, wie auch immer. Aber wir sind da am Euro-Stammtisch und haben schon zwei Runden komplett abgearbeitet. Die dritte ist in Gang, es sind jetzt die zeitgleichen Spiele. Österreich hat es 3-1 geschafft. Andi, du hast großartig mitgeholfen. Wir haben uns das im Lola1 VIP-Lounge im Prater gegeben. Die Partie gegen Holland und die Auswirkungen danach, was haben der Leute gesagt, wie bist du zufrieden? Wie steht Österreich da vor dem Spiel gegen die Niederlande?
Ich glaube, dass wir uns eine ganz gute Ausgangsposition geschaffen haben mit dem Sieg gegen die Polen. Aber jetzt wartet natürlich ein richtig schwerer Gegner auf uns. Wobei man auch sagen muss, dass die Polen das extrem gut gemacht haben. Also wir haben eine Phase drinnen gehabt, da waren die Polen schon stärker. Und da haben wir ein bisschen viel zulassen von ihnen. Aber am Ende des Tages haben wir sich halt wieder unsere Stärken besonnen und haben dann richtig nachgelegt. Aber jetzt kommt mit Holland natürlich eine Mannschaft daher, die an vielen, vielen Positionen extrem gut aufgestellt ist. Und da wird es jetzt heißen, noch einmal wirklich alles zu investieren, um diesen vielleicht auch direkten Aufstieg, also Gruppenzweiter zu werden, zu fixieren. Es war für uns halt extrem wichtig, dass wir da weiterkommen. Ich denke auch, dass wir auf Augenhöhe sind mit den Holländern. Wenn man beide Mannschaften vergleicht, dann das Gesamtbild hernimmt, dann glaube ich, dass wir sie nicht genieren brauchen vor der Holland. Aber es wird eine extrem schwere Partie werden.
Erik, du bist schon lange in Österreich, du warst Spieler da, warst dann Trainer, auch Vaduz hast du, glaube ich, als Trainer da angefangen und bist dann auch oft mit Damir Kanadi als Co-Trainer unterwegs gewesen in Athen und alles. Aktuell bist du Sportdirektor beim FC Dornbirn. Eine sehr schwierige Aufgabe, wie wir alle wissen, ihr seid abgestiegen. Praktisch nicht mehr in der Bundesliga tätig. Die Europameisterschaft ist ein ganz anderes Thema. Wie gut tut es, dass man nebenbei auch solche Themen hat wie die Europameisterschaft? Und wie geht es dir, wenn du jetzt siehst die Gruppe mit Niederlande, mit Frankreich, Österreich, Polen und wie siehst du die Gewichtung in der Gruppe?
Ja, das tut natürlich extrem gut, weil es eine gute Ablenkung, wie du schon gesagt hast. Und ich freue mich, dass Österreich und Holland in einer Gruppe sind, weil mein Herz schon für diese zwei Länder eigentlich schlägt. Ich bin schon sehr lange hier in Österreich, seit 1993, wo ich zum Andi gekommen bin, bei der Austria Wien zum Spielen. Und bin sehr gern hier und habe mich auch voll mit das identifiziert. Ich bin schon teilweise mit Andi einig, dass Österreich hat sich irrsinnig viel getan, die letzten 10, 15 Jahre. Ich denke auch, dass man sich nicht mehr verstecken muss. Man spielt mittlerweile mit einer hohen Intensität. Alle Spieler sind bei Top-Vereinen in Europa unterwegs. Nicht nur unterwegs, sie spielen auch oder haben zeitweise schon eine tragende Rolle. Und damit sind sie auch berechtigt, jetzt gut in die Gruppe reingekommen mit dem Sieg gegen Polen. Und wird das ein ganz interessantes Spiel. Ich bin selber auch sehr gespannt, wie die Holländer mit dem umgehen. Österreich spielt sehr intensiv, sehr viel Energie stecken sie rein, viel Laufarbeit und haben doch auch auf der einen oder anderen Position individuelle Qualität, wo sie immer am Match entscheiden können.
Wie sehen die alle in der Österreich? Ist Österreich immer noch die Wintersportnation, die Skifahrer? Jetzt schauen wir ein bisschen mehr, weil der Marcel Hirscher für Holland Skifahrt. Also haben wir auch im Winter eine Connection zu Niederlande. Aber fußballerisch glaubt Holland schon, wir sind Holland. Wir sind ja die Nummer 7 der Welt, Nummer 5 in Europa.
Es hat schon eine Wandlung. Ich habe eine Wandlung gesehen, wenn wir noch daran erinnern können, wo Ajax mit Frank de Boer, Coach, glaube ich, einmal gegen Red Bull gespielt hat und chancenlos verloren hat. Da sind sie dann das erste Mal aufgewacht und haben gedacht, da wird nicht nur Ski gefahren in Österreich, aber auch sehr gut Fußball gespielt. Trotzdem haben die Holländer dann schon immer, da hast du recht, das Gefühl, okay, wir sind eine große Fußballnation, das hat sich auch rausgezeichnet in den letzten 20 Jahren, dass wir immer überall dabei waren. Aber im Moment, glaube ich, sieht man schon einen gewissen Respekt und auch eine gewisse Anerkennung an der Arbeit. Man hat jetzt auch gesehen, dass Sturm Graz gut mithalten kann gegen eine holländische Mannschaft in Europa Cup. Also ich glaube jetzt mittlerweile, dass man Österreich überhaupt nicht mehr als klein wegsetzen kann. Vor dir sind die Spieler, wie Arnautovic, hat selber in Holland gespielt, oder ein Sabitzer, wie sie alle heißen, bei uns in Österreich, dass man die nicht mehr so leicht wegsetzen kann. Also der Respekt wird da sein, wird auch notwendig sein, sonst wird das schief gehen. Also,
Andi, es ist auch, Rangnick hat natürlich eine Handschrift und Rangnick hat diese Red Bull-Schule und man weiß, was man bekommt, wenn man gegen Österreich spielt. Jetzt hat aber, das beobachten natürlich alle, jede Mannschaft hat so viele Videoanalysten und. Man hat so das Gefühl, der Rangnick muss sich was anderes überlegen, weil das ist ausrechenbar, diese Pressing-Geschichte kennt man schon. Deswegen manchmal bei der Aufstellung auch, was wir uns wundern, dass er den Leim ein bisschen ausnimmt. Siehst du schon eine Weiterentwicklung des klassischen Rangnick-Red Bull-Stils?
Puh, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, aber ich bin davon überzeugt, dass wir trotzdem dieser Linie treu bleiben sollten, die wir jetzt machen, weil die macht uns richtig stark. Also ich glaube, dass wir im Moment als eine Mannschaft über eine Mannschaft verfügen, die dieses System, dieses Red Bull-System, wenn wir auch immer wollen, extrem gut umsetzt und extrem gut macht. Und deswegen sollte man dem auch treu bleiben. Ich glaube trotzdem, dass der Ralf Rangnick in der Schublade schon ein neues System drinnen hat und das auch teilweise dann vielleicht in der nächsten Qualifikation für die WM schon praktizieren wird, weil es natürlich sehr leicht ist, dann sich auch auf diese Systeme einzustellen. Und deswegen glaube ich, dass er schon an was arbeitet, was dann wiederum für uns richtig maßgeschneidert ist. Also ein zweiter Anzug quasi, den wir dann in der Qualifikation für die WM anziehen können. Aber jetzt, glaube ich, bei der Europameisterschaft werden wir dieses System beibehalten, weil das macht uns einfach stark und das machen wir richtig gut.
Weil egal, ob Tiki-Taka von Barcelona, so irgendwann wird alles dekodiert und die Trainer schauen sich alles an und dann findet man ein Gegenmittel und irgendwann weiß man, wie solche Mannschaften zu bespielen sind. Und das ist, glaube ich, jetzt die Gefahr auch ein bisschen bei Österreich, weil man genau weiß, wie sie das angehen, was kann man dagegen machen und so. Glaubst du auch wieder, Andi, dass das noch mit diesem Stil, mit dem wir erfolgreich in die EM kommen sind, so weitergeht?
Ja, ich denke schon, dass ein Trainer nicht schnell freiwillig wechselt, wenn irgendwas funktioniert. Ich denke aber sehr wohl auch, dass es ausmacht, mit wem du das System spielst. Also es ist eine andere Geschichte, wenn, ich sage jetzt, der Baumgartner vorspielt oder der Arnautovic in gewisser Phase. Ich denke auch, dass es damit zusammenhängt, wo der Coach Rangnick meint, wo er am meisten ist am Spielfeld, ob er ein bisschen mehr einsackt oder ob er voll drauf geht und der Gegner schon attackiert. Also das sind Sachen, die ein Trainer dann für sich ausmachen muss und welcher Gegner dann dafür geeignet ist und das wird er auch machen, wenn er gegen Holland spielt und die werden sich schon was überlegen. Aber Holland hat natürlich auch Spieler, die sich auch immer lösen können aus gewissen Situationen und die auch routiniert sind von hinten außen mit den Virgil van Dijk oder mit den De Vrij. Also es wird spannend zu sein, wie er es anlegt, der Coach, und ja, wie das dann ausgeht. Aber grundsätzlich änderst du nicht einen kompletten erfolgreichen Spielstil.
Aber das hast du ja auch mehrmals gesagt, Ralf Rangnick ist da sehr flexibel und reagiert auf Sachen und man merkt auch das In-Match-Coaching, dass er dann merkt, er muss umstellen und allein mal marschiert mehr in die Mitte. Nicht so bei den Deutschen, die haben jetzt viermal in Serie mit genau viermal der gleichen Aufstellung gespielt, hat es nicht mehr gegeben seit 1972. Damit sind wir schon ein bisschen international bei der zweiten Runde. Wir haben die ersten Nationen, die einzogen sind ins Achtelfinale. Deine Freunde aus Deutschland, die du nicht so hoch auf der Rechnung hast, und jetzt haben wir auch gesehen gegen die Schweiz, ist nicht alles Gold, was glänzt gegen die Schottland, weil Schottland war halt schwach und ist jetzt schon zu Hause. Die Schweizer sind mit eingezogen ins Achtelfinale. Wie hast du die Gruppe A den Ausgang gesehen, dieser Gruppe? Mit dem schwierigen Zusammenstoß, den den Vargas betroffen hat, mit allen Folgen, das war richtig einer der Schockmomente bisher bei dieser Euro. Auch ein interessanter Spieler, weil die ja Everau und Mattersburg und wie ihn in Österreich gut kennen.
Ja, das Ende der Gruppe A ist für mich dann am Ende des Tages trotzdem ein bisschen überraschend, weil ich hätte die Schotten schon höher eingeschätzt, aber die sind halt in der ersten Partie kalt erwischt worden von den Deutschen, haben sich dann aber in der zweiten Partie wiederum ins Spiel gebracht oder in Position gebracht und haben dann gestern in Wahrheit unglücklich 0-1 verloren gegen die Ungarn, weil sie am Ende halt wirklich alles riskiert haben und hinten einfach alles auflassen haben, was da zum Auflassen geht, und dann war Tag der offenen Tür. Und Ungarn hat dann einen Konter richtig gut fertig gespielt und da haben sie das Tor gemacht und sind jetzt halt als Gruppendritter mehr oder weniger mit in der Verlosung drinnen. Bei den Deutschen hat man gestern gesehen, dass also im ersten Match gegen die Schotten also ja noch alles aufgegangen ist. Und in der zweiten Partie, da war es schon ein bisschen schwieriger für einer gegen die Ungarn. Da hat man schon gesehen, dass sie sich sehr, sehr abmühen. Und gestern war dann schon so eine Partie, wo du gegen eine Mannschaft kommst, die auch extrem gut aufgestellt ist. Die Schweizer sind für mich eine richtig gute Mannschaft. Und die haben es dann gestern schon vor Probleme gestellt. Auch wenn man sieht, dass sie in der zweiten Halbzeit Deutschland fast auf Agoi gespielt hat. Aber sie sind nicht zu so richtig klaren Torchancen sind sie dann nicht gekommen. Sie haben also diese klaren Torchancen nicht ausgespielt. Und in Wahrheit dann in der 94. Minute mit dem Füllkrug den Ausgleich gemacht und damit den Gruppenplatz 1 abgesichert.
Aber um das Euro-Parameter zu bemühen, bei dir bleibt weiter Frankreich der große Top-Favorit, du hast England in der Hinterhand und so. Deutschland ist in deinem Ansehen und im Parameter nicht wirklich gestiegen, sondern eher die Spanier, die so die Mannschaft war, die in der zweiten Runde, wow, die sind dominant, die haben richtig gut hergespielt. Also wie schaut dein aktuelles Euro-Parameter aus, die 3, 4, 5 Mannschaften auf einem Titel?
Ich bleib dabei, also ich bleib hartnäckig und bin davon überzeugt, dass Frankreich noch drauflegen kann. Ich bin davon überzeugt, dass England noch drauflegen kann, weil England ist auch bis jetzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich bin davon überzeugt, dass die Spanier mit ihrem Spiel extrem gut unterwegs sind. Auch die Italiener haben mir phasenweise richtig gut gefallen. Und dann muss man auch fairerweise sagen, also diese kleinen Nationen, sogenannten kleinen Nationen, wie die Schweiz, Slowakei, wenn du denen beim Kicken zuschaust, das schaut richtig gut aus. Also da kann man auch vielleicht die eine oder andere Überraschung liefern. Auch Österreich ist in dieser Verlosung drinnen. Wir sind nur immer richtig gut unterwegs. Wir haben meinen eigenen Favoriten Frankreich richtig große Probleme gemacht. Wir haben dann ein Match für uns entschieden, wo es wirklich auf Messerschneide war, wo wir gesagt haben, das müssen wir gewinnen, das haben wir gemacht. Und jetzt steht halt mit den Niederlanden eine Mannschaft vor der Tür, die wir trotz allem auch bezwingen können.
Erik, der Andi hat die Niederländer nicht in der Favoritenrolle. Wer so sind deine Top-3-Nationen auf den Nebentitel?
Ja, ich habe Deutschland schon immer mitgerechnet, weil sie auch in der Fülle vom Kader her einfach eine irrsinnige Hochqualität haben. Ja, und sie sind zu Hause. Und das gibt auch immer extra Energie. Und wenn du dann in einen Lauf kommst oder in eine Fieber drinnen, dann kann da schon was gehen. Ich habe natürlich die Spanier drinnen, die nicht so extrem, wie sie jetzt spielen. Das habe ich jetzt nicht gedacht, aber die haben mich voll überzeugt. Die einzigste Mannschaft, meiner Meinung nach, die am Ball dominant sein kann und bleiben, bis dass sie dann auch zu den Torschancen kommen. Von mir Spanien, aber ich finde, dass Frankreich schon unter der Erwartung ist, weil wir haben mit Holland eigentlich auch hätten gewinnen können, wenn sie das Tor gegeben hätte. Gegen Österreich haben sie sich auch schwer getan und ein Eigentor gewonnen. Also da muss man schauen, ob sie da noch viel draufsetzen. Aber ich habe die Holländer natürlich schon auch ein bisschen mit dabei. Warum? Weil sie im Moment einfach ein Team sind. Und das war jahrelang auch bei uns oft einmal ein Problem, dass wir intern nicht die gleiche Sprache gesprochen haben im Sinne des Sports. Und jetzt scheint es so, als ob unter Ronald Koeman die Mannschaft, die Egos alle draus sein und dass jeder für jeden kämpfen will. Und das sind wir immer gefährlich. Also ich denke, dass auch das Spiel jetzt von der Verfassung her gegen Österreich wichtig ist. Wie gestalten wir den Rest des Turniers? Also wenn wir dann auch gewinnen können oder ein sehr gutes Spiel machen und dann ein X oder so, beide weiter. Aber dann kommt das Feeling immer mehr und dann glaube ich, dass wir auch da von niemand Angst haben müssen.
Entschuldigung, da dürfen wir nicht vergessen, unbedingt, Portugal.
Oh ja.
Wow.
Ja.
Portugal, muss ich ehrlich sagen, da bin ich echt beeindruckt, was die spielen. Also die haben hinten mit Pepe an, mit 41 Jahren, fuhren in Ronaldo, also das ist ja fast eine Legendenauswahl.
Und einen, der wegen zwei Schwalben steht, das ist halt auch hinter.
Nicht, ja. Und trotzdem haben die noch immer so viel Qualität. Und wenn du einer siehst, wie die Fußball spielen, das sind technisch perfekte Kicker. Da ist, denen passiert technisch
keine. Freue ich mich jetzt schon auf den Freitag, wenn du dann die Vorrunde zusammenraumst, wenn acht Mannschaften nach Hause gefahren sind, wir die Achtelfinalpaarungen kennen, auch vor soweit ist und vor der Andi sagt, wer seine fünf Top-Holländer überhaupt sind. Kurze Werbepause, bleiben Sie dran, bis gleich am Eurostammtisch mit Andi Ogris und Eric Cory. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Euro-Stammtisch mit dem Andi Ogris. Wir sitzen zusammen zum dritten Mal schon bei der Euro jetzt und haben heute wieder mal einen Gast dabei mit Eric Cory. Einen sehr speziellen. Schön, dass du aus dem Ländle zu uns gekommen bist. Da siehst du mal, wie groß eigentlich Österreich ist, wenn du von Dornbirn nach Wien fährst. Das ist doch.
Ja, kurz, wenn du bei FC Dornbirn arbeitest und in der zweiten Liga bist, dann weißt du, wie groß Österreich ist, weil wir sind jede zweite Woche sind wieder auf Rundreise. Also, das habe ich schon gewusst, aber es ist trotzdem schön, wieder einmal in Wien zu sein. Ich habe 5-6 Jahre hier auch gewohnt, gelebt, im dritten Bezirk und bin immer wieder gerne hier.
Ja, ich freue mich auch und vor allem, dass ich dich als Ricky kennengelernt habe, weil der Andi sagt so gern, die Mama und der Andi sagen Ricky zu dir, also darf man Ricky sagen. Andi, das Thema war, wir haben schon gehabt, du hast deine legendärsten fünf Franzosen genannt, du hast fünf Polen genannt, die top in der österreichischen Bundesliga waren. Bei den Niederländern muss man wieder allgemein sagen, weil da gibt es so viele große Stars. Wer sind deine Top 5 Niederländer in der Geschichte des Fußballs?
Ja, am fünften Platz kommen natürlich meine Kollegen, mit denen ich da zusammengespielt habe, also Eric Cory und der Frankie Schinkels, das sind die zwei Holländer, mit denen ich am meisten Kontakt gehabt habe in meiner Karriere. Das ist der fünfte Platz. Vierter Platz ist Johan Neeskens. Habe ich als ein Junger sehr bewundert, weil er ein richtig, richtig guter Kicker, aber da könnte ich auch den Van Hanichem nennen und was auch da.
Neeskens, glaube ich, jeden Corner, jeden Elfer mit 350 km/h geschossen.
Ja, genau. Ja, genau, mindestens. Dritter Platz, Dennis Bergkamp, Arsenal, für mich Tore erzielt, unglaublich viele so, also technisch einer von den perfektesten Fußballern, den man gesehen hat von den Holländern.
Das Besondere neben Flugangst und der Papa musste nicht mehr zu den Spielen führen.
Ja, das weißt du, das sind die Internen, das habe ich nicht gewusst. Zweiter Platz, Marco van Basten, zu seiner Zeit wahrscheinlich der beste Stürmer auf der Welt. Ein unglaublicher, wer erinnert sich nicht, 1988 an dieses Tor bei der Europameisterschaft, wo es gegen die Sowjetunion, Russen, wo er den Ball auf der zweiten Stangenwolle einnimmt und das hängt sich halt im langen Eck runter. Und gar fix Nummer 1 ist Johan Cruyff, weil er halt als Fußballer extrem gut war, extrem super zum Ausschauen war und ich habe ihn dann halt auch noch kennenlernen dürfen, wie in meiner Zeit in Spanien, weil da war er gerade bei FC Barcelona und also das sind meine Top 5 von den Holländern.
Die Nummer 14, die legendäre von Ajax und Barcelona. Wahrscheinlich auch, weil er gerne in der Kabine eine geraucht hat. Das hast du bei Austria Memphis auch noch.
Ja, da hätten wir miteinander auch nicht.
Sehr gut. Außer Konkurrenz, deine Top 3 Niederländer, heißt du so ein Ruud Gullit zum Beispiel dabei? Oder?
Ja, Nummer 1 und 2 und 5 bin völlig konform mit Andi natürlich, das ist klar. Aber wir haben natürlich eine Reihe von Fußballern. Aber von mir, ich kenne von Basten Marco persönlich, weil er kommt aus derselben Bezirk sogar, aus Utrecht. Okay. Und wir sind in derselben Bezirk sogar. Also, der hat früher mit uns auch Fußball gespielt auf cool. den Plätzen. Und das ist ein Ausnahmefußballer gewesen. Jan Cruyff, die steht, ist wie der Beckenbauer, der steht über alles in Holland. Aber man hat natürlich, man kann auch einen Ruud Gullit mitnehmen, man kann einen Rijkaard oder einen Seedorf. Er hat, glaube ich, 4 Champions League gewonnen. Also, aber ich, von Bergkamp.
Felix Bruder David.
Ja, der Edgar. Aber der Dennis Bergkamp war natürlich auch ein fantastischer Spieler.
Man darf nicht vergessen, noch einmal, die Holländer haben schon ausgebrochen. Wenn es der Van Nistelrooy, okay. nicht? Das sind ja alles Fußballer, die du. Im Laufe der Karriere oder wieder vergisst, weil immer wieder ein neue nachkommen. Ne? Der Kleubert oder wie die alle Kassen haben, ne? Das ist alles richtig gute Spieler, aber das sind so meine Lieblinge.
Ja, Andi, wie schaut dein Tipp aus? Was tippst du jetzt gegen Holland?
Extrem schwierig, aber ich glaube, dass eine ganz knappe Geschichte wird mit der Nosen werden wir vorhin haben und wir werden die Partie 2-1 gewinnen.
Wunderbar. Mit welcher Aufstellung würdest du spielen, damit wir ein 2-1?
Im Tor, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, wird der Benz bleiben. Die Abwehr von rechts nach links heißt bei mir Bosch, Danzl, Wöber und Mwene. Ich bleibe dabei, für mich ist der Leimer mit Seiwald auf der Doppel 6 am besten aufgehoben, weil man da einen Abfangjäger hat, der sich auch immer wiederum in die Offensive eilt. Und dann würde ich von rechts nach links mit Sabitzer, Baumgartner, Wimmer spielen. Ich glaube, dass der Wimmer dort auf der linken Seite deswegen wichtig wäre, weil man dann vielleicht ein bisschen auch diesen Offensivdrang vom Dumfries ein bisschen einkerkern könnten und den ein bisschen hinten halten könnten. Und vorne in der Spitze ist der Gregoritsch gesetzt für mich.
Was wieder mit Arnautović und Gregoritsch als Stürmer? Siehst du Potenzial als Trainer, was würdest du ändern oder ist die Ausstellung falterig?
Nein, die ist schon auch in Ordnung. Ich denke, dass vor der Trainer der Entscheidung wird, mit Arnautović eben zu bringen und was zu forcieren. Ob er gleich über 90 Minuten das Tempo gegen die Holländer gehen kann, das ist dann die Frage. Darum finde ich das eine gute Wahl vom Andi da. Und ja, sonst, er hat in der ersten Spiel, auf dem zweiten Spiel drei Wechsel gemacht in der Innenverteidigung, Stürmer. Und ich denke, dass die alle in ein gewisses Level sein, die Spieler, wo man sie bringen kann. Und er wird das Gefühl haben, wer in dem Moment jetzt liefern kann. Und die Idee zum Dumfries ein bisschen einbremsen ist kein schlechter, weil das ist ein ganz offensiver rechter Verteidiger. Der spielt eigentlich mehr rechts außen, hat viel Assists und Vorlagen und ist ein gefährlicher Mann. Also, ja, wir können schon damit leben, wenn das so kommt.
Das Projekt Arnautović ist in aufgegangen, weil das war gegen die Polen richtig gut, ja. Weil er sehr viele Leute an sich gebunden hat, weil er Freiräume geschafft hat vor dem Tor von Baumgartner, wunderbar, und so braucht man nicht reden. Ich hätte den Trauner reingenommen, weil wir feiern nach Rotterdam und die wissen, die Niederländer, was der Trauner kann, aber nicht gewachsen.
Das ist absolut okay. Der Gernot Trauner war natürlich auch ein Überlegen, aber in meinem Hinterkopf habe ich drinnen, dass er halt sich eine leichte Muskelverletzung geholt hat und ich weiß nicht, ob der bis zum Match jetzt dann auf 100% ist. Das weiß ich nicht, deswegen hätte ich mich für die sichere Variante entschieden und hätte den Maxi Wöber eingestellt.
Alles klar. Gut, dann bringe ich natürlich zum Abschluss unserer Eurosendung Richtung Niederlande noch ein Funfact ins Spiel. Andi, Erik, es gibt die Europameisterschaft, die ist das höchste auf Nationalebene, was es gibt auf Europa. Die Champions League oder früher Cup der Landesmeister oder Meister der Landessieger, das höchste heute Champions League auf Ebene. Welches Land hat es geschafft, sowohl Europameister zu werden, als auch den Champions League oder Landesmeister zu stellen? Wenn wir schon bei Niederlande sind, ist das nicht so schwierig, aber das ist...
Also es heißt auf jeden Fall Holland.
Und so oft sind sie nicht Europameister geworden?
In 88.
Das heißt, 1988 ist die Niederlande Europameister geworden.
Und ich glaube, dass PSV gegen Benfica der Champions League gewonnen hat.
So ist es. PSV Eindhoven.
Damit wir die Wöhn machen.
PSV Eindhoven gegen Benfica ist Landesmeister geworden, hat die Champions League gewonnen. Holland hat den Pokal gewonnen. Genau. 1980 war das einzige Mal, dass eine Nationalmannschaft Europameisterschaft gewonnen hat und eine niederländische Mannschaft das gewonnen hat. Das haben die Spanier nicht geschafft, die Engländer, die Italiener, Deutsche nicht mehr. Das hat auch nur Holland geschafft.
Danke an Ronny Leber, der hat die Frage vorige Woche gestellt.
Ja, alles Gute. Das war's vom Eurostammtisch mit dem Erik Horry und dem Andi Ogris. Andi Ogris und ich werden dann am Freitag wieder zusammensitzen und nochmal die Vorrunde aufarbeiten, die 8 Mannschaften, die nach Hause gefahren sind. Und der Andi wird tippen, wie die Achtelfinal-, Viertelfinal-, Halbfinalspiele ausgehen. Dann werden wir sehen, wer laut Andi Ogris die Europameisterschaft gewinnt.